Stargate-Podcast auf diesem Planeten, habe ich gehört. Wer das bestimmt auch gehört hat, ist Thomas. Hallo Thomas.
Hallo, hallo liebe Zuhörer, hallo Clemens. Müssen wir irgendwie, das fiel mir gerade so ein, müssen wir jetzt nicht irgendwie auch mal frohes Neues und sowas wünschen? Ist das jetzt nicht frohe Weihnachten irgendwie?
Ich glaube, die Folge war es noch nicht. Ich habe es gerade nicht optisch vor mir. Ich glaube, das in ein, zwei, drei Folgen erst, genau. Also jetzt müsste noch alles safe sein. Vielleicht ist jetzt gerade
der erste Advent.
Okay, nee, der war wahrscheinlich schon letzte Folge. Ach, das ist immer, ja.
Ja, dieses Zeitreiseproblem. Wir nehmen ja immer live auf, aber...
Genau, diese Adventssachen sind ja vielleicht nicht so wichtig wie dann das Endprodukt sozusagen der Feiertage. Ja, deshalb, keine Ahnung. Feedback gab es, glaube ich, nicht. Also habe ich jetzt nicht groß was irgendwie aufploppen sehen als in Social Media, als irgendwie rote Zahlen sind es ja meistens oder sowas. Aber ja, ihr wisst, es geht weiter jetzt hier mit dem Ende von Staffel 8 SG1 Möbius, Leerzeichen Teil 2 heißt das Ding und im Original, Thomas, weniger überraschend.
Möbius Part 2.
Weltpremiere laut Stargate-Wiki.de war am 22.02.2005 und Deutschlandpremiere am 25.01.2006.
Ja, da habe ich wieder was anderes. Bei IMDb ist das genau dasselbe Datum wie bei der letzten Folge. Also die haben an dem Abend, also laut IMDb, angeblich eine Doppelfolge ausgestrahlt, 22.08.2005.
Das kann ich mir aber, ja, könnte ja sein, vorstellen. Genau. Joseph Malozzo, Paul Mooley und Brad Wright haben mitgeschrieben, unter anderem auch Handlung Brad Wright, Robert C. Cooper, auch Handlung und Drehbuch und Regie Peter DeLuise, also das ist... Nichts großartig Überraschendes. Das haben wir. Ach, Quote. Mal scrollen. Genau, 1,44 Millionen, 10%, genau. Ja, damals. Ja, Thomas, wie geht's denn los? Also bei der deutschen Version ist es mit Christopher Judge, der irgendwas sagt, was bisher geschah. Ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist, aber bestimmt.
Nee, also ich habe, wobei, Sekunde. Genau, im Transcript ist es so, dass hier nur drinsteht, Szenen aus Möbius Pod 1 werden gezeigt. Ja, im Englischen war durchaus ein Recap zu sehen, aber das können wir überspringen. Ihr habt die letzte Folge ja gesehen. Genau. Wir sind in einem SGC'schen Korridor auf Level 22, also in einem alternativen Universum. Der Alternate Daniel spricht mit Hammond dort, so wegen... nur durch uns habt ihr das Stargate irgendwie gefunden, was ja auch gelogen ist, nicht wegen ihm, sondern wegen den realen, also das ist ja, Hammond sagt dann auch so wie, ja, das weiß er und ach, ich bin ja in Sprachen ganz großartig, so von wegen, euer Team könnte das vielleicht brauchen und die alternative Karte ist dann auch dabei, ne, und was ist, wenn irgendwas auf der anderen Seite des Gates, falsch läuft oder sowas und Hammond sagt dann auch, ja, also bitte, ihr habt kein militärisches Training, so von wegen, dann habt ihr irgendwie schon mal eine Waffe abgefeuert und Herr Carter sagt dann, also wenn eine Rakete dazu gilt, dann, also sie macht ja irgendwie Raketentechnik, Hammond sagt dann, tut mir leid, holt dann den Aufzug mit seinem Kartenleser und so von wegen, dreht sich nochmal um und sagt so, ja, eure Expertise könnte in Zukunft vielleicht nochmal benötigt werden. Ja, Daniel unterbricht ihn und fragt dann auch direkt, wer denn da jetzt denn überhaupt mit im Team ist. Und der Aufzug kommt an und Jack O'Neill, also der alternative Jack O'Neill, tritt da raus und schaut erstmal alle Leutchen an. Im Briefingraum geht es dann weiter. Hammond kommt da rein mit O'Neill, Carter und Daniel im Schlepptau. Und Carter auch zu O'Neill so wegen, hey, was hat denn deine Meinung hier geändert? So, und im Raum, als man ankommt, sitzen da schon ein paar Leutchen am Tisch, ne, haben dann irgendwie ihre, ihre Kampfanzüge schon an. Ja, und Kowalski ist dabei. Er begrüßt dann auch Jack und der O'Neill ist irgendwie, macht dann auch irgendwie, also er witzelt, ne? Er sagt, hier, das ist für Sie, heißt das Colonel Major. Aber du bist doch hier, Quatsch, ich wollte gerade schon im Ruhestand und ja, das war ich. Und ja, der alternative Daniel stellt dann auch fest, ihr kennt euch wohl und ja, O'Neill erzählt dann auch hier, wir haben vor langer Zeit mal zusammen gedient. Ja, so lang wäre es jetzt auch nicht, sagt dann Kowalski, ist aber auch egal, der Hammond dann dazu, so wegen, hey, hier, ne, der Kowalski wurde damit beauftragt, hier das Team zusammenzustellen, was durch das Gate sein sollte. Und ja, ne, so, ja, ne, und jeder hat auch, ja, wenn ich dabei gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Und Kowalski, ja, hier, Colonel, ne, Sie schulden mir gar nichts, ne, du bist doch auch ein bisschen neugierig, was das Ganze angeht, hier, Traveling. Ne, zu meinem Planeten durch ein Wurmloch und Carter ist auf jeden Fall total begeistert und sagt, ja, ich wär's und ja, der Alternate Kowalski fragt dann auch hier, ja, mit allem Respekt hier, ist an Hammond gewandt, was machen die denn hier immer noch hier und Hammond ist sich da auch nicht so ganz sicher und wendet sich dann an einen der Airmen an der Tür und sagt, hier, bitte eskortieren Sie und dann mischt sich aber Daniel ein und sagt, nein, 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 wir sind doch alle auf diesem Tape. Ja, Kowalski sagt dann auch das Tape, was hat denn das damit zu tun? Ne, und warum er das jetzt extra erzählt, ne, dass Jack O'Neill dann der Beste ist, mit dem er jemals irgendwie gedient hat, keine Ahnung. Ja, und ja, ne, der Planet mischt sich dann Carter ein und sagt dann, ne, ist Enemy Territory. Und ja, die sind da viel, viel weiter technologisch entwickelt. Und O'Neill weiß auch nicht, worum es hier geht. Und ja, ne, Carter. So, ja, wir gehen in eine komplette unbekannte Dimension, wollte ich schon sagen, und outmanned und outgunned und ja, und hier dann auch so, ja, und haben wir denn jetzt irgendwie eine Wahl? Vor allen Dingen, ich weiß nicht, was Carter damit überhaupt bezweckt, weil das hat ja jetzt irgendwie nichts damit zu tun, ob sie mitkommt oder nicht. Und dann sind sie immer noch outmanned und outgunned, ne, also gegen den ganzen Planeten, selbst wenn zwei Leute mehr mitkommen, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wir gehen auf jeden Fall nach den Opening Credits in das SGC'sche Alternativlabor.
Jack steht vorm Puddlejumper und schaut ihn sich mal genauer an. Sam und Daniel kommen da auch lang und Carter fragt oder sagt ihr, ne, wir waren halt nur in der Lage, die Innenbeleuchtung anzumachen und den Anwahlcomputer. Aber nach dem Video haben sie das Gen, dieses Schiff auch fliegen zu können und O'Neill ergänzt ja durch die Zeit auch zu reisen. Und Daniel, naja, müsst man jetzt nicht unbedingt, wenn sie das nicht möchten und. Ja, naja. Genau, es wird reingegangen und hingesetzt und O'Neill fragt, was er denn machen soll. Achso, jetzt er sich erst hin. Ja, und was denn jetzt? Naja, hier, sie sollten wohl irgendwie in der Fähigkeit haben, das zu fliegen mit ihren Gedanken. Und ja. Schaut verwirrt aus und fasst diese Griffe da vorne an. Denken Sie nicht an die Vergangenheit, fügt sie noch hinzu, Carter. Oder die Zukunft, meint Daniel. Ja, Sam nickt und Jack schließt die Augen. Es gehen Lichter an und alle schauen sich da erstaunt an. Daniel sagt nochmal, ja, wir müssen uns hier mitfliegen lassen, ne? Bitte, meint Carter. Und ja, dann springen wir in den Gate Room. Da ist der Puddle Jumper bereit, praktisch Puddle zu jumpen durchs Gate. Deshalb heißt er ja auch so. Durch die Tür kommt das Team und ja, anscheinend Sam und Daniel konnten da ihre Überredungskünste wohl erfolgreich irgendwie anwenden, sind mit dabei. Kowalski, setzen Sie die auf, also weil die Helme so mit sich führen, aber nicht aufhaben. Und Daniel fragt, ja, warum müssen wir alle hier einen tragen oder was? Und Hammond, na gut, Leute, ich will Sie mal daran erinnern, diese Mission dient nur zur Aufklärung, keine Feindberührung. Ich erlaube die Benutzung dieses Schiffes wegen der offensichtlichen taktischen Vorteile, die es halt hat. Aber unter keinen Umständen darf es eingesetzt werden, um durch die Zeit zu reisen. Verstanden? Und alle, ja, Sir. Und Hammond sagt nur, er hätte sich nie vorstellen können, so einen Befehl mal zu geben, geht zu Jack und fragt, ob der sich darüber im Klaren ist, ne, soll er die beiden mitnehmen und O'Neill schaut kurz rüber, nein, Sir. Eine coole Szene. Hammond wünscht viel Glück und dass Gott sie doch beschützen, möge Kowalski jetzt hopp hopp, alle an Bord. Alle gehen in den Puddle Jumper und O'Neill meint zu Kowalski, hey mal, aufgepasst. Er legt dann seine Hände auf diese Instrumente und es leuchtet erneut wie eben. Und O'Neill zu Daniel, ach übrigens hier, Sie haben doch die Adresse, uns wieder nach Hause zu bringen, ja? Und Daniel, ja. Also, hat mich ein bisschen an Kinofilm erinnert. Und gut, meint er, und anwählen. Und Daniel steht dann auf und drückt die erste Taste. Und ja, McKay und Hammond betrachten diese ganze Anraumsituation vom Kontrollraum aus. McKay meint, ja, ich gebe dem nicht mehr als eine 50-50 Chance auf Erfolg. Und Hammond meint, laut dem Video hat es irgendwie 8 Jahre lang hier dufte funktioniert. Daniel ist nun beim letzten Chevron eingeben und das Wurmloch etabliert sich und Daniel meint nur, wow. Also mich bekäme keiner durch dieses Ding durch, ergänzt noch McKay. Und Neil fragt nachher, na, irgendeine Ahnung, was uns denn da erwartet? Und Carter, naja, nee, nicht wirklich. Nach dem Videofilm werden wir entmolekularisiert über 2000 Jahre durch den Subraum geschickt und dann auf der anderen Seite rematerialisiert. Und Kowalski, so genau wollte es keiner wissen. Na gut, meint O'Neill. McKay über die Lautsprecher. Ja, Torschiff 1, sie haben grünes Licht für den Start. Und diese Torschiff? Und dann, naja, das Tor und ne, das durchs Schiff, das Schiff, das durch sein Tor geht, zuckt mit den Schultern. Und na gut, meint O'Neill. Hammond und Rodney werfen sich einen komischen Blick zu und McKay, na was denn, ein Schiff, das durch ein Tor geht, ein Torschiff. Ich fand das clever. Ja, Jack.
Ja, das ist natürlich eine Anspielung auf andere Folgen, ne, wo er das dann auch versucht hat zu etablieren mit dem Gateship, ne, was jetzt dann hier wohl so angenommen
wird. War es so ein Atlantis Gateship One, glaube ich, ne? Ja. Sowas. Genau, Jack nimmt die Steuerung in die Hand und man hört dann eben den Antrieb des Schiffes, wie er startet. Daniel kneift ein bisschen die Augen zusammen und Sam auch und dann geht es da ab durch das Wurmloch und ja, man kommt dann draußen, also auf der anderen Seite auch wieder raus, das hat wohl alles geklappt, und fliegt dann über Chulak.
Genau, wir sehen auf dem Viewscreen, also innen sind wir wieder, so von wegen, wir sind da, sie rasen an so einer Pyramide jetzt auch gleich vorbei und ja, Kowalski auf jeden Fall, hey, ich meckere nicht die Andruckkräfte oder sowas, ne, Inertial Dampeners, sagt dann Carter, und ja, haben wir irgendwelche Truppenbewegungen gesehen, als wir durch das Gate gekommen sind, verneint O'Neill, aber ne, man ist bestimmt detektiert worden. Und dann sehen sie halt eine Stadt und auch da hinten im Hintergrund halt eine Pyramide. Und O'Neill sagt dann, ich werde hier an der Baumgrenze das Ding mal niederlassen. Man ist gelandet, die hintere Klappe geht auf, das Team kommt raus, man sichert nach allen Seiten ab. Ja, der alternative Daniel geht dann auch anzufliegen. Was ist denn das? Also er ist hier im Alternativuniversum wohl ein bisschen faul geworden, weil er sagt dann zufliegen, hey, hier war nicht der Grund, dass wir das Schiff genommen haben, damit wir nicht laufen müssen. Carter weiß es aber dann doch und sagt dann, kann ich hier einfach in eine fremde Stadt, also rein unsere Mission ist auch hier Stealth Recon. Ne? Das heißt, wir müssen hier undetektiert rumlaufen und der O'Neill sagt dann auch hier so, hey, nee, das bedeutet, ihr sollt die Schnauze halten. Donner und Mansfield, zwei von den SFs, werden befohlen, am Schiff zu bleiben. Bosworth soll mitkommen, move out, move auf, move auf. Und Daniel dann weiter noch irgendwie zu der alternativen Karte und sagt, ja, hier, warum müssen wir so weit laufen? Ich werde bestimmt irgendwie Blasen an den Füßen haben. Na, scheint ein bisschen verweichlicht zu sein, der Daniel hier in diesem Universum. Ja, im Wald sehen wir dann halt Kowalski und O'Neill, die vorn weggehen. Carter und Daniel hinten dran und Kowalski kann es immer noch nicht verstehen, warum er die denn jetzt irgendwie mitgenommen hat. Und keine Ahnung. Antwortet dieser, ja, irgendwie, ja, ich habe auf meinen Bauch gehört und es gibt wohl irgendwie eine Vorgeschichte, weil Kowalski erkundigt sich nämlich nach Peru, war ja wohl so ähnlich und das damals ist wohl nicht so ganz gut gelaufen und Kowalski lacht und sagt dann, hier, er hat wohl noch mehrere Beispiele, Sierra Leone, Uganda und ja, ist okay. Die bessere Frage ist doch eigentlich, warum hast du mich hierzu eingeladen? Also im Englischen sagt er, why you invite me on this dog and pony? Das kannte ich auch noch nicht. Wie wird denn das im Deutschen übersetzt?
Tja, na schön, die Frage ist doch wohl eher, warum haben sie mich zu dieser Reise ins Ungewisse eingeladen? Also, das okay, ist nicht auffällig, ja.
Naja, war aber Dog and Pony war halt,
hätte ja. Ich, ne?
Okay. Auch interessant, warum er das mit den Kowalski fragt, weil Kowalski hat ihn ja nicht eingeladen, sondern Hammond hat ihn eingeladen und Kowalski hat das ja nur übernommen, als Jack am ersten Mal abgelehnt hatte.
Stimmt.
Ne, also auch irgendwie merkwürdig. Ja, Kowalski, ich vertraue meinen Instinkten deutlich mehr als den deinen und Neil bestätigt das und dann, man hört so übliche Geräusche, ne, Vögel und irgendwelche undefinierbaren und dann, O'Neill hält den Arm hoch mit der Faust von wegen Sammeln und man geht auf die Knie und Daniel und Carter haben natürlich keine militärische Ausbildung, gucken sich erstmal an, gehen dann aber auch in die Knie und plötzlich haben wir irgendwie so ein Piepen und dann sehen wir eine geholte Schockgranate, die aus dem Nirgendwo geflogen kommt und O'Neill erkennt so ein Blödsinn, ne, dass das irgendwie vermutlich irgendwie eine Granatebombe oder was auch immer ist und er will gerade irgendwie fluchen und dann Batz, helles Licht und man ist bewusstlos und landet dann in einer Prison Cell, die man schon kennt aus Children of the Gods.
In diesem Gefängnisfestung, liegen die auf dem Boden in der Zelle und ein Soldat sitzt auch hinten am so einem Tor gegen der Wand. Daniel öffnet die Augen und ja, irgendwie seine Brille ist wohl fort. Und hallo, ist da jemand? Er ist sehr verschwommen, sieht er nur. Also wir sehen das auch. Und Carter meint, ja, alle hier, ne? Wo sind wir denn? Sieht nach einer Gefängniszelle aus. Wo ist meine Brille überhaupt? Und Carter glaubt, das hat wohl da irgendwer wohl mitgenommen. Warum sollte jemand das tun? Sam zuckt mit den Schultern. Dann hören wir Schritte. Und es kommt Teal'c rein, der da den Leuten einen unfreundlichen Besuch abstattet. Ja. Und Carter ist auch überrascht. So, Teal'c. Und Daniel A., der von dem Video. Gut, ihr kennt meinen Namen, dann wisst ihr genug, um mich zu fürchten. Und O'Neill, okay, das klingt jetzt vielleicht etwas verrückt, aber wer seid ihr? Fragt Teal'c. Daniel stolpert da fast in Teal'c rein nach dem Motto, hi, wir sind von Tauri, wir nennen das Erde. Du musst wissen, wir haben einen Film gefunden aus der Vergangenheit und offenbar gehören wir alle zu einem Team. Ja, er zeigt dann auf Sam und Jack, also nur wir vier und dann auf die anderen und ja, die da hinten nicht. Ja, wir nennen uns SG-1, wir sind mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, haben missgebaut und die Zukunft verändert. Also du solltest eigentlich gar nicht mehr Apophis erster Primus sein. Die Jaffa sollten frei sein und dann noch, ja, leiser. Und wir wissen, dass du die Go'ud für falsche Götter hältst. Ja, dann ist es wohl nicht so, wie er hofft oder erwartet. Und er ja, hängt, na, lädt sich einen Kinnhaken ein. Das war echt nicht notwendig, meint O'Neill. Und Teal'c sagt, wenn du diese Blasphemie wiederholst, dann werde ich dich auf der Stelle töten. Na gut, meint O'Neill, ich weiß, wir tischen dir eine Menge Zeugs auf und du musst dir die Show für deine Jungs abziehen. Aber naja, Tatsache ist ja, wir kennen die Wahrheit. Ja, Daniel zieht sich jetzt wieder an Jack hoch. Ja, es ist alles auf dem Film, du musst ihn dir mal anschauen. Und ja, Jack schiebt vorsichtig Daniels Hand von der Schulter. War an der Kamera, die du aus der Tasche genommen hast. Wenn du sie mir bringst, kann ich dir das auch zeigen, wie das geht. Und ne, wir könnten und uns das auch irgendwo anders ansehen. Also Teal'c packt dann Daniel und zerrt ihn da raus. Egal, wo immer du willst. Dann geht das Tor wieder zu. Und wir befinden uns immer noch halt in dieser Festung. Und ja, diese apophische Halle. Daniel wird von Teal'c da zu diesem eskortiert, also den sehen wir jetzt mal wieder. Ja, aber Daniel erkennt natürlich nicht so viel ohne seine Brille und Teal'c schmeißt ihn da auf die Knie und Knie vor deinem Gott und knien, meint Daniel. Ja, er richtet sich auf und da sind auch zwei Jafar-Wachen. Apophis fragt dann, wer der sei und Daniel stellt sich vor, ne? Könnte ihn sogar sehen, wenn er mal die Brille rausrückt, woher auch immer die das Wort Brille kennen könnten, sollten. Und Teal'c meint, ja, er behauptet von Tauri zu sein. Daniel meint dann zu Teal'c, ja, das sollst du dem doch eigentlich nicht sagen, Mann. Und Apophis, ja, die Tauri haben kein Schaper-Ei. Und Daniel, naja, sorry, da habe ich mich halt vielleicht geirrt. Ich bin sicher, deine Infos sind voll korrekt und normalerweise irre ich mich eigentlich irgendwie jetzt. Ich bin unzuverlässig, ne, um ehrlich zu sein, ich bin auch etwas verrückt. Und Apophis so, sprich. Und ja, bring ihn her und dann wird er an den Schultern gepackt von Teal'c und dann noch näher zu Apophis geschliffen. Ich glaube, du hast mir eine Menge zu erzählen. Und Daniel, naja, wenn du dich für das frühe Mesopotamien interessierst, bin ich da so eine Art Experte. Ja, das war wohl nicht die Top-Antwort. Und er handelt sich dann Schmerzen durch dieses Benutzen des apophischen Handgerätes ein. Dann auch eine, ja, geht es weiter wieder in der Zelle, eine Miniszene. Der Bosworth drückt dagegen eine der Türen, also will die sich aufdrücken oder irgendwie gucken, ob da was locker ist. Kowalski schaut da zu den Gitterstäben raus und Carter stellt fest, er ist jetzt schon eine Stunde weg. Jack hängt neben Kowalski am anderen Ende des Gitters, sein Kinn ruht auf einer Eisengitterstange und seine Arme hängen da lose durchs Gitter durch, also ein bisschen chillen. Und Kowalski sagt, vielleicht hätten wir das dem gar nicht sagen sollen. Und ja, ich habe doch nur das gesagt und es hört sich halt ein bisschen verrückt an alles. Carter. Ja, offensichtlich gibt es hier Ähnlichkeiten, aber diese Zeitlinie ist trotzdem irgendwie ein bisschen anders, in der Teal'c eben die Götter für falsche Götter hielt. Und das heißt, der Typ steht nicht auf unserer Seite, fragt O'Neill mal kritisch nach. Carter zuckt mit den Schultern, ja, damit müssen wir rechnen. Und das sagen Sie mir erst jetzt? Ja, und dann geht's wieder weiter in den apophischen Hallen.
Ist jetzt aber nicht so, als hätten sie irgendwas da geändert. Sie sind ja überrascht worden und betäubt worden. Also, ne, selbst hätten sie
Ja,
das gewusst, ja, so what?
das
Du kannst halt nur mit denen jetzt verhandeln irgendwie und
genau
hoffen, dass die
irgendwie,
halt dann doch
ja.
auf deiner Seite stehen. Der Alternativa-Puppe ist quält immer noch den alternativen Daniel mit dem Handgerät. Tia guckt da emotionsgeladen zu, also ohne eine Miene zu verziehen. Apophis macht dann irgendwann das Gerätchen aus. Daniel stürzt vor ihm zu Boden, ist noch bei Bewusstsein, aber ihm geht's wohl nicht so gut. Und ja, Tiak, der ist aber stark und lass uns alleine, befiehlt dann sein Gott. Und Tiak nickt und geht dann. Apophis wendet sich wieder an Daniel. Du wirst mir schon erzählen, was ich wissen will. Und dann macht er die Device wieder an und Daniel stöhnt vor Schmerzen. Tiak schaut sich nochmal um. Ja, irgendwie so ein bisschen Emotionen doch auf dem Gesicht und geht dann aber tatsächlich. In der Gefängniszelle geht es weiter. Man ist da immer noch an der Tür zugange und hört dann jemanden kommen. Die Leutchen, die auf dem Boden saßen, erheben sich, also Carter und Bosworth. Und ja, Tiak kommt dann da an die Zelle, an die Gitterstäbe und was ist denn hier los? Will dann O'Neill wissen. Und Tiak hat das auch interessant, dass er direkt weiß, was eine Videokamera ist, aber okay. Hier, zeigt mir das. Und ja, dann sieht man ja, Szenen auf dem kleinen Display, ne, so wie ein Tiak, der sich dann auch dort, also der reale Tiak, der sich dann äußert, die Jaffar sind frei, falsche Gott, der er war, ist Apophis schon lange tot, neue Medizin, Tritonin hat uns von den Symbionten befreit, die Jaffar sind aufgestanden als Brüder und Schwestern und haben die Gur-Ult besiegt und der alternative Tiak, was ist denn das hier für ein Trick? Und ja, Carter sagt aber, da ist keiner und ja, der reale Tieralk erzählt dann weiter, du hast einen Sohn, Ryak, ne, der ist mittlerweile verheiratet, ist ein großer Anführer unter der Jaffa-Nation. Wenn all dies nicht geschehen ist, musst du den Leutchen hier glauben. Na, also wir haben das irgendwie dann aus Versehen irgendwas geändert. Das muss auf jeden Fall wiederhergestellt werden, der Zeitablauf. Und ja, die Videokamera wird. Nee, Quatsch, die geht alleine aus. Ne? Die Batterie ist dann jetzt wohl irgendwie schlussendlich doch leer, weil ausschalten tut es keiner. Und ja, die alternative Karte heißt, oh, du musst uns glauben, nur so auf dem Weg, wir müssen hier in die Zeit zurück und müssen das jetzt irgendwie fixen. Und ja, O'Neill hat aber andere Pläne und sagt dann, ey, wir wollen eigentlich nur hier raus. Ne? Wenn du uns helfen kannst, dann werden wir das Beste tun, um dir zu helfen. Und die Alternative, ich kann euch nicht befreien. Und was ist denn mit unseren Waffen? Ne? Westen, dann kannst du uns die dann wenigstens besorgen. Und ja, Tiak schaut ihn überlegend an. In der Gefängniszelle geht es wohl einige Zeit später weiter. Wir sehen nämlich, wie Daniel zurückgebracht wird. Er ist bewusstlos, lassen ihn auf dem Boden plumpsen. Und ja, ne, O'Neill flucht ein bisschen rum, während er sich dann um Daniel kümmert. Und der wacht dann so langsam auf. Ich habe ihm nichts erzählt. Und ja, wie geht's dir denn? Nee, nicht so wirklich. Und ja, vielleicht hier sorgt das dafür, dass es dir bald besser geht. Und dann sieht man in der dunklen Ecke der Zelle, dass da die Ausrüstung liegt. Und Kowalski und ein paar Leutchen standen davor, sodass das die Gur-Ult, also die Jaffa, nicht gesehen haben. Daniel richtet sich dann aus. Man zieht sich um an. Ja, der Daniel, also wie seid ihr denn? Ja, auch der alternative Tiak. Er hat uns die Kamera gebracht, ich habe ihm das Tape gezeigt. Oh, ich glaube nicht, dass wir dem irgendwie vertrauen können. Er hat uns unsere Waffen gegeben. Was glaubst du denn? Na, das ist doch auf jeden Fall ein super Start. Na, er wird uns wohl draußen auf dem Weg zurück zum Schiff treffen. Kowalski bringt mittlerweile C4 an der Stahltür an, also an den Gitterstäben. Ne? Man zieht sich zurück und Danny bekommt derweil erstmal eine Pistole. Zeigt dir, wie man sie generell bedient. Und ja, Daniel versucht es dann mal ein bisschen, zieht dabei auf Jack und der dann direkt: Nicht auf mich, nicht auf mich. Ja, eine Pistole wird von Bosworth an Carter und sie sagt: Ich mag wirklich keine Waffen. Ja, O'Neill, ich auch nicht, aber wie wär's denn mit Explosivstoffen und so? Die mag ich schon besser, sagt dann die alternative Carter. Und Kowalski ist mittlerweile fertig, wenn man schon von Sprengstoff redet und sagt: Hier, Entdeckung. Und dann macht's Puff. Die Tür geht auf und also das Gitter zerspringt. War auch immer geil, ne, dass die Tür aufgeht. Weißt du, eigentlich müsste da wirklich alles um die Ohren fliegen, aber im Wald geht es weiter. Na, man macht sich von dannen und Kowalski und Neil vorne weg. Und O'Neill in die Funke meldet sich bei den Airbnb am Gleiter, also von wegen, der hatte schon Bedenken. Ja, wir sind in 10 Minuten da und ja, ne, plötzlich kommt dann Tiag aus dem Gebüsch, man zieht alle seine Waffen und er hat seine Stabwaffe im Anschlag und jetzt sagt er, komm, komm, wir müssen weiter, und auch Kowalski ist derselben Meinung, man hätte ein ganzes Bataillon am Arsch kleben. Ja, aber die Alternative, Teal'c feuert an Jack vorbei und trifft Daniel. Der fällt ja zu Boden und alle Waffen wieder auf Teal'c gerichtet. Der deaktiviert jetzt aber seinen Stab und nimmt ihn auch runter. Und was war denn das? Na, und Kowalski, ja, schieß ihn auch, Jack, hier, komm, lass uns keine Zeit verlieren. Und O'Neill nochmal, hier, warum hast du das getan? Er war Gur'uld. Apophis hat ihm einen Symbionten eingepflanzt, um jetzt an das Wissen zu kommen. Und woher weiß er denn das? Ich kann das spüren, ne? Also dein Freund ist auf jeden Fall nicht, hat nicht nachgegeben in der Folter. Und Kowalski ist sich immer noch sicher, er lügt, warum sollte er das tun? Und ne, auch Carter ist derselben Meinung. Also wenn er uns irgendwie sterben lassen wollte, dann wären wir jetzt schon von Jaffa umzingelt. Werden wir aber ein paar Sekunden sein, sagt Kowalski, so wegen, hey, hey, los, 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 los. Ich werde ihn aber jetzt nicht mitnehmen. Teal'c hat aber Informationen und sagt, hier, Apophis hat ein paar Attacks Richtung Erde befohlen und Schiffe zur Erde. Und, ja, sagt Teal'c, ne, der Symbiont sollte eigentlich jetzt hier irgendwie mal Informationen sammeln. Ne? Also Apophis weiß jetzt alles, was Daniel Jackson wusste. Er weiß, dass ihr in dem Schiff kamt, also weiß Apophis auch, dass ihr eine Bedrohung seid und ja, Kowalski nochmal, hier so wegen, warum bist du denn kein, ne, wo sollen wir wissen, dass du jetzt kein Spion bist, was auch irgendwie albern ist, ne, Kowalski will die ganze Zeit weg und jetzt macht er doch Diskutiererei. Und ja, plötzlich erhebt sich der totgeglaubte Daniel und ballert mit seiner Pistole rum, erschießt Bosworth und wird dann nochmal da niedergestreckt, nachdem er Teal'c in den Arm geschossen hat. Und ja, ne, dann ist er wirklich tot zu Boden gehend und seine Augen glühen dann nochmal aus und Carter, oh Gott, seine Augen haben geglüht und Kowalski macht sich diesmal aber dran, mal seinen Puls zu fühlen und bestätigt, er ist tot, ja, go, go, go. Und ja, ne, O'Neill im Schluss dreht sich auch mal wieder um und feuert, weil mittlerweile sind auch Jaffar zu sehen und ja, man rast mal weiter ein bisschen hin und her. Ja, ne, so für den Kowalski ist jetzt auch am Jumper angekommen und schießt dann auch und ja, hier, mach das Ding an und dann wird Kowalski aber auch tödlich getroffen. Der alternative O'Neill schwingt sich ins Schiff hinter den Steuersessel und es geht los in den wolkenlosen Himmel. Ja, die Jaffar feuern von unten noch ein bisschen auf den Paddeljumper und an Bord und im Flug geht es jetzt weiter. Carter scheint irgendwie mitgenommen zu sein, ne? Klar, sie hat gerade einen Menschen sterben sehen. Ja, der alternative Teal'c kommt dann dazu, bist du verletzt? Und nein, ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen, der getötet worden ist, Daniel und Kowalski und oh, du bist aber auch verletzt und ja, aber es wird schon heilen und ja, O'Neill hat da andere Probleme. Wir sehen jetzt, dass das Schiff weiter beschossen wird und auch in so ein paar elektrische Kurzschlüsse dann gemacht werden. Wir sehen zwei Todesgleiter hinter dem Paddeljumper her. Ja, Teal'c, oh, so ein Gleiter. Und O'Neill kann sie aber nicht abschütteln. Man sieht immer wieder so ein paar kleine Explosionen hin, wie man das halt so kennt. Ne? Dann hier mal ein bisschen elektrisches Gebritzel und sowas. Und ja, Teal'c hat auch keine guten Nachrichten. Er sagt dann nämlich, das Gate wird wohl sehr gut verteidigt worden sein. Und O'Neill, ja, ich glaube nicht, dass wir das zum Gate schaffen. Und Carter hat dann aber eine Idee. Ne? Also gab es denn hier schon vor 5000 Jahren dieses Stargate? Und glaube schon, sagt Teal'c. Und ja, Carter guckt dann O'Neill an. Der schaut zweifelnd, aber sie nickt ihm nochmal zu. Und ja, dann schließt er seine Augen. Die Zeitmaschine beginnt zu glühen, also zu leuchten. Und dann sind wir plötzlich, auf Chulak, aber in der Vergangenheit. Wir sehen einmal kurz den Jumper, der sich so in so ein Energiefluxfeld hüllt. Carter sagt dann auch so auf den Weg, ja, ich glaube, sie haben es geschafft. Und Teal'c, was hat er denn geschafft? Ja, wir sind in der Zeit zurückgereist und ja, O'Neill dann, hier ist okay, wir werden jetzt die Erde anwählen und das tut Carter dann auch. Das Schiff fliegt dann durch und dann landen wir vor 5000 Jahren in Ägypten dazu. Wir sehen mal wieder irgendwie Pyramiden, also die Gizeh-Pyramiden und ja, der Paddeljumper fliegt dann dran vorbei und fliegt dann erstmal davon.
Carter sagt, ja, das ist wohl definitiv das alte Ägypten und hier erkennt er halt auch Hattax und die würden das Abzeichen von Rad tragen. Und gerade, ja, der hatte ja auch während der Zeit auf der Erde geherrscht. Wahrscheinlich sind wir entdeckt worden, als wir das Schabai durchquerten, meint Teal'c, und verfolgen keine Schiffe, aber sollten uns jetzt verkrümeln, meint O'Neill. Heißt das, wir sind jetzt dabei, irgendwie die Vergangenheit zu reparieren, fragt Carter. Und naja, unsere Zeitlinie, sagt O'Neill, haben wir ja ziemlich versaut. Carter meint dann, wir können eine Invasion auf der Erde nur verhindern, wenn wir das rückgängig machen. Und O'Neill, ja, erinnern Sie mich nochmal, wie das geht. Er zieht eine Augenbraue hoch und Sam antwortet aber nicht. Und dann geht es in der Wüste weiter. Ja, da ist der Jumper in einer Dünenbucht gelandet. Also das ist in dieser Doppelfolge sehr, also das prägnante Bild. Es wird herausgetreten und O'Neill setzt seine Sonnenbrille auf. Na gut, so sieht der Plan aus. Wir nehmen Kontakt zu der einheimischen Bevölkerung auf. Sam und Teal'c sehen ihn beide an. Ja, und dann, fragt Teal'c. O'Neill läuft schon mal los. Das ist alles, was ich im Moment habe. Wissen Sie zufällig genau die Zeit? Und O'Neill schaut auf seine Uhr. 3 Uhr. Und Carter, nein, ich meine das ja. O'Neill, tja, Sie und Daniel haben gesagt, es gibt so eine Art fehlgeschlagene Rebellion. Carter, ja, in 2595 vor Christus. Und O'Neill, vor Christus? Carter ist erschrocken. Colonel. Also, ist hier wieder sehr klamaukig. Ein Scherz. Und nennen Sie mich Jack, okay? Sam nickt nur und Jack wirft ihr noch einen Blick zu. Dann werfen wir zur nächsten Szene einen Blick. Das ist wohl so eine giseische Nomadensiedlung. Ja, ein kleiner Junge rennt da auf einen älteren Mann zu. Und O'Neill meint, ja, hey, schon gut, Leute, wir kommen in Frieden. Das, ja, kein Grund zur Aufregung. Kateb weist den Jungen mit dem Mann an zu gehen, begibt sich dann zu den Fremden. Carter bezweifelt, dass sie das verstehen. Und der Kateb meint, aber hallo. Und O'Neill nimmt die Sonnenbrille ab. Na, der schon. Ja, ich bin Kateb. Ich bin Jack. O'Neill, ja, Colonel Carter und Teal'c. Und O'Neill fragt, woher weißt du? Und Kateb, naja, kommt mal mit. Gaspatrouillen sind ja oft am Start, ne, dürfen uns nicht sehen. Zu Teal'c, ja, vor allem dich nicht, bitte kommt mal mit jetzt. Führt sie zu einem Zelt, dann schaut er sich nochmal kurz um. Und O'Neill fragt, ja, woher weißt du, wer wir sind? Und ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns treffen, meint Kateb. Und Carter, du kanntest das andere SG-1-Team? Er nickt, ihr seid nämlich vor 5 Jahren hierher gekommen. Ihr wart Zeugen, als mein Bruder durch die Hand rast starb. Nachdem ihr hier fest saßet, haben wir diesen Aufstand geplant. Und Carter, naja, so viel zur Kausalität. Und Teal'c meint, Ra herrscht noch. Wir haben sein Schiff gesehen. Und Kateb, na, unser erster Versuch hier, Leute für die Rebellion zu gewinnen, schlug fehl. Wir mussten denen zu erkennen geben, die Ra gegenüber loyal waren, uns erkennen geben. Ihr wurdet gefangen genommen und hingerichtet, bevor wir in der Lage waren, diesen Plan auszuführen. Wirklich? Fragt O'Neill. Sam ist nur erschrocken. Und wir alle? Hängt da nochmal eine doppelte Frage an. Und Kateb, na, alle bis auf einen. Ta-ta-ta-ta. Und in dem Moment betritt eine weitere Person das Zelt. Das Gedicht ist noch bedeckt, genau. Aber nimmt die Kapuze ab. Und es handelt sich um Daniel, also The Original. Der schaut die an und meint, also das ist jetzt kein gutes Zeichen. Das ist jetzt geil. Ab jetzt steht hier im Transcript immer Alt-O'Neill, Alt-Teal'c und so. Egal. Und wieso nicht? Naja, wo bin ich? Altes Ägypten? Nein, ich meine mich in eurer Zeitlinie. Und Teal'c, ich habe dich getötet. Hä, wieso? Du warst ein Ghoul-Spion. Und Daniel zuckt dann mit den Schultern, ist ihm jetzt wieder egal, nach dem Motto, naja, ein guter Grund. Und Carter fügt an, dass das doch furchtbar war. Daniel glaubt es gern und wieso seid ihr jetzt überhaupt hier? Und O'Neill findet, das ist eine super dufte Frage. Und was, du weißt das nicht? Naja, ich dachte für eine Weile, wir müssten hier. Und dann wurde mir klar, ich weiß es doch nicht. Aber ich weiß, warum ich hier bin, sagt Daniel. Und O'Neill, na gut, fangen wir doch da an. Daniel sagt, das Ziel unserer Reise war ein ZPM. Carter, genau. Es war mit der Kamera vergraben. Wieso ist das so wichtig? Ich glaube, sie wollten es gerade erzählen, aber die Batterie in der Kamera war leider leer. Ihr erinnert euch. Daniel sagt, lange Geschichte, ne? Wieso setzt ihr euch nicht mal hin? Daniel seufzt dann und es wird sich hingesessen. Und Daniel sagt eben, dass man hier im Prinzip gefangen war, weil du nicht wolltest, dass die Zeitlinie beeinflusst wird. Aber letzten Endes konntet ihr beiden nicht ertragen, den Rest eures Lebens unter Ras Herrschaft zu verbringen, ohne irgendwas zu machen. Da fiel uns wieder ein, dass es eine Rebellion auf der Erde gab, durch die das Gate überhaupt erst verschüttet wurde. Also haben wir uns gedacht, was macht es für einen Unterschied, ob wir hier gar nicht doch involviert sind. Bedauerlicherweise konnten wir diesen Plan nie umsetzen. Und Neil sagt, er habe da schon was von gehört. Daniel sagt, ja, wir haben das alles irgendwie versucht und alles wohl zu schnell. Seither bauen Kateb und ich hier eine Untergrundbewegung auf. Ich kann nur annehmen, dass es nicht gut ausgeht. Denn wenn ihr hier seid, muss die Zukunft wahrscheinlich immer noch repariert werden. Und hier, ja, so in etwa. Wir haben ja das Video gesehen und auch die Tafel, sagt Carter. Was denn für eine Tafel, meint Daniel. Ah, die, sagt Carter, die sie noch nicht beschrieben und dorthin gebracht haben, wo das Sternentor verschüttet werden soll. Verschüttet werden soll, fragt Daniel. Und Carter meint weiter, in unserer Zeitlinie hat die von euch geplante Rebellion funktioniert. Ra verlässt die Erde, damit, die damit frei ist. Aber er hat das Sterntor mitgenommen. Und Daniel, naja, ich sehe ein, das ist irgendwie ein Problem. Carter meint, ja, das Geld wurde nie bei Gizi gefunden und keine von uns gehört zum Stargate-Programm. Aber sie haben eine Tafel hinterlassen in einem obskuren ägyptischen Dialekt, die das Datum der Rebellion nennt. Und wo wir das zweite Sternentor finden, in Antarktika. Daniel findet das super. Ich wollte jetzt dafür sorgen, dass das Ra das Target hier lässt. Und Sam nickt und O'Neill, ja, das klingt doch nach einem Plan. Dann kommt ein aufgeregter Junge hier wieder angetrappelt. Daniel, Jafar. Und ja, wir müssen uns verstecken, sagt Kateb. Und wo denn? Ja, der Junge und Kateb fangen am Teppich rum zu baldovern, friemeln. Und da ist dann so ein, unter dem Sand so eine Falltür, kann man halt runtersteigen. So Underground-Sachen.
Vor allen Dingen ist unter dem Sand nicht nur eine Falltür, sondern ein Betonboden mit einer...
Das hatte man damals so. Musste erstmal das Gegenteil beweisen. Also das ist
ja, ägyptischer Fertigbeton.
Wer weiß. Jetzt weiß er auch mit den Pyramiden. Es ergibt alles Sinn, wie die das machen konnten.
Genau.
Die mussten gar nicht so viel schleppen. Also einfach so.
Genau, die haben nur oben den großen Zementkipper drauf gemacht, ein paar Förmchen und dann, ja.
Musste halt ein paar dahin stellen, die das platt drücken. Das ist easy. Kriegt man doch in 2 Tagen hin, so ein Ding. Ja, die Luke wird jetzt verschlossen, sodass man sich da schön verstecken kann. Und ja, jetzt sehen wir es erst. Das ist nämlich recht dunkel da auch. Es handelt sich wohl auch um eine Waffenkammer. Also da sind auch Stabwaffen, ne, Setzling rum. Selbst SG-1-Uniformen sieht man da. Ja, vielleicht von der Hinrichtung recycelt oder so, wer weiß. Jack gibt Daniel dann eine Fackel. Und O'Neill meint, das ist Wahnsinn. Ja, die Jafar kommen nun oben rein, treffen da aber nur den Jungen und den Kateb an. Grelok Neal. Unten redet Daniel weiter, wobei das vielleicht gar nicht so clever ist. Na gut, vielleicht ist es ja alles schön gedämmt, keine Ahnung. Wir haben geheime Waffenlager wie dieses hier an mehreren Orten in der ganzen Region. Und O'Neill fragt jetzt nach dem Wichtigeren, wie viele Truppen? Ja, ein paar tausend. Aber das ist nicht das Thema. Nach dem, was ihr sagt, wird unser Aufstand siegreich sein. Carter meint, wir müssen also dafür sorgen, dass das Geld hier bleibt und verschüttet wird. Dann müssen wir es auch stehlen und Farah verstecken, sagt Daniel. Und O'Neill, ja, aber das Ding doch steht doch in der Nähe seines Schiffes. Tjerk, ja, eine solche Position gegen einen Attack zu halten, dürfte unmöglich sein, selbst für einen kurzen Zeitraum. Außerdem ist das Geld ziemlich schwer, sagt Carter. Und Daniel, ja, wir haben doch ein Schiff. Und O'Neill, naja, wie soll ich sagen, ob das Schiff passt zwar ins Tor, aber, und er fuchtelt mit den Händen rum, nicht umgekehrt. Carter meint, dann müsste es doch eine Möglichkeit geben, das sein Tor am Schiff irgendwie festzumachen und dann rauszufliegen. Halt wie bei so einem Helikopter unten was dran machen. O'Neill, naja, aber wir müssen trotzdem erstmal da rankommen, ohne überhaupt entdeckt zu werden. Und Daniel denkt, ja, jetzt sind sie völlig irre. Das ist doch einfach, ne? Das Schiff hat doch eine Tarnvorrichtung. Sam und Jack starren ihn ungläubig an und Daniel, ja, wodurch es unsichtbar wird. Und O'Neill, das erzählen sie mir jetzt.
Ja, was natürlich auch ein bisschen komisch ist an dem Plan. Ja, sie kommen dann unerkannt dahin, aber mal ganz ernsthaft, wenn du hinten Seile raushängst, da zieht doch jeder.
Das Gate müssen sie auch tarnen. Sie müssen ein Tarnfeld erweitern, so Star Trek-mäßig irgendwie. Ich würde es feiern. Ich fände es cool, wenn da so ein Gate einfach rumfliegt. Also, das hätte dann vielleicht
das was. Das hat ein bisschen was wie bei Star Trek, wo sie bei den Wahlen sind, wo das
doch. Ja, auch stimmt, stimmt. So, ne? Mich hätte es nicht gestört, hier so eine Referenz reinzubauen. Wer ist ja eh eine Klamauk-Doppelfolge eher. Deshalb, ich finde es hätte gepasst. O'Neill ist halt entrüstet, ne? Erzählen sie uns erst jetzt. Na, ich war sicher, dass es auf dem Video war und Sam schüttelt nun. Unverständnis so den Kopf. Kirk meint, es sollte uns gelingen, unsere Annäherung mit dem Aufstand irgendwie zu koordinieren. Dann hätten wir eine Chance. Ja, wir müssen die Tarnvorrichtung erst testen, meine Karte. Wir haben Schäden bei der Flucht von Chulak eben. Hat das Schiff Schäden genommen. Wir wussten nämlich nichts von dieser Tarnvorrichtung, stellt O'Neill nochmal entrüstet fest. Und Daniel kann nur das wiederholen von dem. Ja, ich dachte, das ist auf dem Video. Ja, dann hörten wir plötzlich Geräusche von oben. Sand rieselt durch die Decke und der gute Kateb öffnet die Luke. Also meint dann, sie sind weg. Und dann kann man also wieder hochgehen. Wir gehen auch hoch wieder in die Gizehische Wüste.
Kater und O'Neill sind da. Hab immer noch ihre Camouflage-Sachen an und so von wegen, ja, Carter macht sich mit dem Gedanken, ne, was wird und wie wird dann unser Leben wohl in der Zukunft sein? Wobei sie da ja ein bisschen was von wissen, das haben sie ja auf dem Tape gesehen, ne, so von wegen. Und O'Neill ist diesmal der sachlichere von beiden und sagt, das wird ja nicht wirklich mein Leben sein. Ja, trotzdem, ne, so von wegen, wir sind jetzt hier irgendwie so klein und unbedeutend und ja, hey, konnte mir das nicht vorstellen, hier irgendwie ein Hero, also ein Held zu sein, der hier den Planeten rettet. Ja, sagt er, wir haben ja eine Zeitmaschine, da könnten wir nochmal ausprobieren. Nein, wir haben ja schon genug kaputt gemacht. Wenn wir mit dem Gate fertig sind, müssen wir das Schiff zerstören und der Alternative und okay, wirklich? Ja, okay. Und wobei sie es ja eigentlich auch verstecken könnten, so ein Puddlejumper auf der Erde wäre doch auch nett.
Wäre nicht schlecht, also,
bevor man den kann später man immer findet. Doch, schreibst du einfach PS, der Puddlejumper ist in der rechten Garage.
Und kann sich tarnen, was?
Und hier dann auch so, das heißt, wir bleiben hier und sie nickt. Ja, sie ist aber schon Gedanken weiter, auch, ob mein zukünftiges Ich wohl einen Freund hat. Im Puddle Jumper geht es weiter. Carter und Neil betreten da jetzt das Schiffchen. Er setzt sich in den Pilotensessel, ne, macht dann die Konsole an und ja, was mache ich denn jetzt? Und denk mal daran, unsichtbar, ne? Also an das Wort unsichtbar. Und er probiert das und da passiert überhaupt nichts. Carter rennt auch raus und guckt dann von außen, aber es passiert wirklich nichts. Im Zelt in dem ägyptischen Örtchen geht es weiter. Daniel, Tia, Kateb sitzen da um den Tisch, haben Karten und Battleplans aufgebaut. Na, alles ist beschriftet. Der alternative Tiax sagt doch, ja, Strategie ist gut, ne? So, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Ablenkung, um hier das Chopper-Ei uns zu mopsen. Ja, Daniel, ja, was ist denn, wenn dieser Plan fehlschlägt, ne, wenn wir die Zukunft weiter? Und Kateb, wir könnten wohl wirklich nochmal auf die Schnauze fallen, aber dann ist Daniel doch derjenige, der dann irgendwie wieder zuversichtlicher ist, ne? Also mit diesem Plan werden wir dafür sorgen, dass hier der zweite Aufstand funktioniert und Ra sich von dannen macht. Wenn Ra das Chopper einnimmt, dann müssen wir das irgendwie aus seinen Klauen entreißen. Wir müssen auf jeden Fall alles daran setzen, ne, dass wir die Rebellion erfolgreich ist und dass wir ihn dann vom Gate ablenken. Und Daniel ist immer noch irgendwie nicht so ganz sicher. Aber das ist auch so, ne? So wegen, na, also mit diesem Plan wird das funktionieren und Ra wird, ne, und jetzt ist er wieder irgendwie skeptisch. Im Puddle Jumper geht es weiter. Carter ist da ein bisschen an den Kristallen am Rumfummeln. Er testet die mal gegen hier so einen Stromprüfer. Und ja, ne, Herr Uni, er könnte sich von vorne, wie geht's denn? Und habe ich noch nie gesehen. Ist auch geil. Ne? Also, naja, okay, sie haben ja niemanden, der sich damit auskennt. Also das ist ja wirklich Stochern im Dunkeln. Ja, und ihr wechselt dann aber auch das Thema und sagt dann, ich dachte, du bist ein Genie und deshalb habe ich dich da mitgenommen. Ja, ich arbeite dran. Ne, ich glaube, das Power Relay wurde überlastet. Ich könnte das vermutlich umleiten, nur durch das Control Interface. Und er starrt sie irgendwie an und sieht dann, hey, was ist denn los? Ne? Habe ich einen Pickel im Gesicht oder so? Ja, komisch, ne? Also das ist schon merkwürdig, so ein Techno-Bubble aus dem Mund einer solchen. Und sie dann, hey, was? Ja, so eine Schönheit, ne? Also richtig heiß, sagt er. Und sie, echt? Ja, bestätigt O'Neill. Und okay, wow. Naja, okay, du bist jetzt nicht die Art von Männern, die ich normalerweise anziehe. Und er sagt, ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Und wird es wohl. Und Carter sagt dann plötzlich, nee, ich bin mehr so an einem Art Daniel interessiert. Ne?
Also, so kommt es raus, ja. Skandal.
Ja, siehst du, da ist er schon in der alternativen Realität auch der Womanizer. Ja. Kaum hat er seine Brille verloren, weißt du? Zack, wirklich? Tja, er sagt dann, ja, tut mir leid, nee, ist okay. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich esse einen Eindruck und so und ich dachte, du wärst und ist ein bisschen awkward und der geht dann auch davon. Mit den Worten never mind in der Wüste sehen wir, wie O'Neill vermutlich ein bisschen später mit einem Fernglas über die Düne guckt. Ja, wir sehen eine Jaffa-Patrouille und er aktiviert das Radio. Carter, wie läuft's? Und sie so, ja, ich glaube, bald habe ich's. Und dann machen wir voran. Gute Nachrichten sind das ja. Ne? Da kommen wir kommen gleich Besuch. Und O'Neill rennt dann zurück zum Puddlejumper und berichtet, wir haben eine Patrouille, die hier auf dem Weg ist. Und dann soll er es nochmal probieren. Nee, passiert aber immer noch nichts. Carter fängt dann wieder da an, rumzufummeln. Im ägyptischen Örtchen sind Tiak, Danny und Kateb immer noch über den Battle Plans gebeugt. Ja, im Radio hören wir so, okay, Leute, wir haben hier ein kleines Problem. Also die Unterhaltung findet halt in den beiden Orten statt, es wechselt ein bisschen hin und her. Ne? Das soll ja jetzt nicht nur so von wegen. Im Puddle Jumper auf jeden Fall, Carter forget it, ich werde jetzt einfach irgendwie nur abheben. Wir sehen die Jaffa, die dann über die Düne kommen, aber es noch nicht gesehen haben. Ja, ne, er versucht's und das funktioniert dann wohl auch nicht. Ja, stößt sich noch die Rübe an irgendeinem offenen Panel und alternative Carter flucht dann auch weiter, arbeitet aber auch. Wir sehen die Patrouille, die immer weiter und näher kommt. Ja, er soll es jetzt nochmal probieren mit der Cloaking Device und die Cloak funktioniert dann plötzlich. Und sie haben es dann wohl nicht gesehen. Ja, im Puddle Jumper hat es funktioniert, erkundigt sich dann Carter und die Jaffa patrouillieren geht einfach weiter. Und O'Neill schaut sich das auf dem Viewscreen an und sagt, ja, doch, scheint so. Und flackert das Licht und das geht aus und die Cloaking Device geht halt auch auf. Und die Jaffa sehen es natürlich auch direkt und eröffnet in einer neuen Szene. Das Feuer.
Shakna Kree meint da einer dieser unfreundlichen Herren. O'Neill hält seine Hand an sein Ohr. Ja, was hier? Ja, die Jaffa beginnt dann zu schießen. Runter, runter, los. Es wird sich im hinteren Schiffsteil verkrochen. Jack schließt die Zwischentür in Deckung, zieht Sam nach unten, verstecken sich hinter der Zeitmaschine. Das könnte ein Problem sein, sagt Carter, denn da sprüht es nun Funken. Echt? Naja, wenn sie die Hülle durchdringen und die Triebwerke treffen, könnten die Energiestöße und Kater, ist hier wie bei, ja, Original Kater und O'Neill. Kater, sie hauen an, ja, wir könnten explodieren. Und O'Neill dann, Daniel, Chirac, ja, ja, sind ja gleich da, mein Daniel, über die Funke. In der Wüste ist es so, ja, die schleichen an sich und verstecken sich da in der Düne und gucken, wie sie die Situation da irgendwie einschätzen können. Oh Mann, mein Daniel, die Jaffa schießen da weiter auf das Schiff und das sieht doch nicht gut aus. In der Tat. Ist schon irgendwie ironisch, meint Daniel. Die ganze Sache fing damit an, dass Sam nicht wollte, dass wir die Zeitmaschine von den Jaffa zurückholen. Dann im Jumper die Funkensprinter weiter. Hören Sie, wenn mir das nicht gelingt, sagt Carter. Sam reißt Almut zusammen und dann umfasst die Jacks Kopf mit beiden Händen und zieht ihn da an sich, küsst ihn da stürmisch. Dann noch mehr Funken. Ja, Jack schaut sie überrascht an. So, hey, Moment mal, ich dachte, sie wollten Daniel. Und ja, das ist eine Lüge. Ich wollte nur, dass wir uns besser kennenlernen. Naja, normalerweise bin ich ein vorsichtiger Mensch und neige dazu. Ja, jetzt macht Jack das auch ihr gleich praktisch. Ja, es ist noch mehr Feuerwerk dann im Hintergrund und da explodiert fast alles gleichwohl anscheinend. Dann hört irgendwie, die bekommen da gar nichts mit und auch nicht, dass die Schießerei aufhört. Und Tjerk meint dann nämlich, Jaffa, die drehen sich um zu Daniel und Tjerk und Tjerk meint dann, ja, hört mich an, wirft seine Waffe weg. Ra ist kein Gott, ihr könnt in Freiheit leben. Also, klassischer Tjerk-Move. Der Jaffa, ja, na, Kekschol, wa, eh. Wobei der, also hier in der deutschen Synchro, also ich weiß nicht, ob sie es extra nochmal synchronisiert haben, ich glaube nicht, aber irgendwie hört es sich trotzdem nochmal anders an, als wie die sonst sprechen. Ich weiß nicht, ob es der ein Slang war, ein Jaffa-Slang, irgendwie ein bisschen abgeändert, vielleicht so zu weit in der Vergangenheit gereist. Kann ja sein. Daniel meint dann, ja, das scheint die wohl nicht zu überzeugen. Im Jumper, ja, die lassen überrascht voneinander ab, können sich nicht mehr, weil es jetzt halt ruhiger geworden ist, kriegen die auch jetzt mal mit. Dann von dem Jumper Tjerk, ja, legt eure Waffen nieder und ergebt euch. Und der Jaffa, ja, Geltek, Train, Lockt, Nack. Ja, ist klar, dass du das sagst, mein Daniel. Und Tjerk, ja, Schaltek. Und Kitab richtet hinter einer Düne hervor sich auf mit einem Maschinengewehr. Ja, für Sparta oder hier Braveheart. Gemeinsam mit dann Tausenden von Menschen. Und die kommen dann aus ihrer Deckung oben hervor. Die Jaffa sehen jetzt irgendwie ein, dass sie wohl umzingelt sind. Das sind dann wohl doch zu viele für die 10 Leute oder was das war. Tier freut die Szenerie und jetzt richtet auch Daniel seine Waffe gegen die Jaffa. Die ergeben sich jetzt nämlich auch mal langsam. Und Daniel meint über die Funke, dass eben alles klar sei, ihr beiden könnt jetzt rauskommen. Und im Jumper, einen Augenblick noch, meint Odile. Genau, und vor dem Jumper Daniel und Tier schauen sich nur verwirrt an. Im Jumper, ja, wird sich erfasst Jack Sams Gesicht erneut. Jetzt gehen die beiden dann, genau, langsam, lassen sich auf den Boden fallen und dann weiß man nicht, was passiert. Es springen wieder Funken irgendwie, anscheinend. Carter meint dann noch auf dem Boden, ja, das kann ich reparieren. Und dann geht's auch schon in der Gegenwart in Daniels Büro, Labor. Daniel hat ein Labor? Naja, im SGC Office weiter.
Steht im Englisch. Ja, wir sind scheinbar auf in der realen Welt wieder gelandet. Wir sehen das SG1-Video und Jack, du solltest was sagen. Also wir sehen das auf dem Video und College Football Samstags, das haben wir ja alle schon gesehen. Ja, ne, Carter, die dabei steht, also die richtige Carter, ne? Ist denn das alles korrekt, ne? So von wegen, ne, wenn, also ja, irgendwie, ne, bleibt es denn so, wenn wir jetzt irgendwie nichts tun? Ja, ne, also wir haben irgendwie jetzt, egal was wir getan haben, nichts davon hat die Zeitlinie beeinflusst. Und ja, dann das Übliche, ne, so von wegen, ja, wir haben doch irgendwie nichts gemacht oder doch was gemacht. Ja, ne, also wir müssen es jetzt nicht mehr tun und also ne, dieses typische Henne-Ei-Prinzip, also bei Zeitreisen hasse ja das immer mal wieder. Naja, auf jeden Fall, man hat Daniel und Dirk, die da grinsend rumstehen. Carter nimmt das ZBM, was da neben liegt und bringt, will es jetzt ins Labor bringen. Zur Analyse. Er sagt aber, nee, ne, also Neil sagt, nee, also ich kann wetten, dass hier die ganzen Nerds da unten da nur fast sterben würden, um sowas in die Hand zu kriegen. Und außerdem musst du packen. Also er bietet sich dann an, das wegzubringen. Und dann sind wir in Jacks Cabin in the Woods. Na, und Carter sitzt da mit O'Neill und sie angeln beide und sie ist auch hellauf begeistert. Und er sagt, ja klar, dann habe ich dir doch die ganze Zeit erzählt, ja, wieso haben wir das nicht schon vor Jahren getan? Ach, also ich in der Vergangenheit rumklappmüsern. Und dann sieht man plötzlich einen Fisch. Sie so, hast du nicht auf dem Tape gesagt, du hättest keine Fische? Und so, ja, fast keine. Das ist, ja, ne, also irgendwas hat sich in der Vergangenheit vielleicht dann doch geändert. Auf jeden Fall kommen dann Tjerk und Daniel dazu. Die haben einen Kühler dabei, Bierchen. Und ja, scheinbar macht man hier einen Angelausflug. Und damit endet die Folge dann auch.
Trivia habe ich hier irgendwo offen. Ach so, ich glaube, ich hatte die Sprachvarianten vergessen. Warte, das steht hier irgendwo. Genau, Französisch ist es Zurück in die Zukunft Teil 2, so hieß ja auch der erste Teil. Beim Japanischen ist es übersetzt wohl das SG, ach so, wieder dieses Anime-Manga-Ding, das SG1, das durch die Zeit sprang, letzter Teil. Ich finde es alles crazy, okay. Die Handlung ähnelt sehr eben Children of the Gods, hat es ja auch gesagt. Das fand ich auch interessant. Das ist die einzige Episode, in der ein Puddlejumper durch, also SG1-Episode, in der ein Puddlejumper durch das Stargate halt jumpt. Als Dr. Samantha Carter O'Neill erzählt, dass sie sich zu Jackson hingezogen fühlt, scheint O'Neill anzudeuten, dass er glaubt, Jackson könnte schwul sein. Okay, das habe ich irgendwie nicht so
Ich auch
rausgelesen
nicht.
aus
Auch
der
Englisch
Szene.
original nicht
Also,
da.
nö. Okay, keine Ahnung. Interessant, dass Leute das so deuten. Schreibt da gerne auch mal eure Meinung. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Genau, ja gut, Apu ist immer wieder da auch mal schön. Und Kowalski. Genau, in Szenen mit dem Puddlejumper enthält diese Episode auch Anklänge an Joel Goldsmiths Team aus Stargate Atlantis. Fehler. Laut Stargate.de, das Stargate, welches in der alternativen Zeitlinie in der Antarktis geborgen wurde, besitzt ebenfalls das AT-Symbol. Dieses Symbol soll aber nur auf den Stargates vorkommen, welches Ra mitgenommen hat.
Das haben wir schon mal gehabt, ne? Auch in so einer Russenfolge, dass das dann das falsche Ausgangssymbol hat. Die haben dann vermutlich irgendwann nur noch das eine Prop oder das andere
Ja,
Prop nicht mehr umgebaut, ne? Extra dafür, ja.
bei dieser Episode wurde sehr darauf geachtet, dass die Menschen aus der Vergangenheit kein Englisch, sondern nur Altägyptisch sprechen und verstehen. Aber am Ende des zweiten Teils spricht hier halt Englisch, in Klammern sowieso seltsam, mit dem Jafar von Ra. Wieso verstehen die eine Sprache, die erst in 5000 Jahren entwickelt wird? Normalerweise würde ich den berühmten Sprachfehler gar nicht erwähnen, kommt er doch in jeder Sci-Fi-Serie vor, aber speziell in dieser Doppelfolge wurde so darauf geachtet, dass es schade ist. Und wenn Teal'c in dieser Szene die Jafar-Sprache benutzt hätte, würde das gar nicht entstehen. Ist immer irgendwas mit der Sprache. Als Teal'c mit dem anderen in das ägyptische Lager kommt, hatte er seine Stabwaffe in der Hand. Auch als Daniel 1 mit dem Team aus der alternativen Zeitlinie redet, hat er sie bei sich. Doch im unterirdischen Waffenlager dann nicht mehr. Er muss sie also schon zu den anderen Stabwaffen getan haben. Es schien ihm aber vorher nicht aufzufallen, dass überall Waffen waren. Sonst könnte er nicht so erstaunt gucken. Außerdem hätten sich die anderen sowieso umschauen können, als Daniel noch die Leiter herunterst.
Das ist aber jetzt kein Fehler. Wir haben ja
Ja.
nicht alle Leute da einzeln runterklettern sehen. Dann hat die halt das Ding dabei. Ja, so what? Ne, lehnt in irgendeiner Wand, liegt hinter der Kamera. Also bitte. Das ist jetzt kein
Ja.
wirklicher Fehler.
Nachdem der Alternativ-Daniel und sein Geult getötet worden sind, hat sich Kowalski über ihn gebeugt, um seinen Puls zu fühlen. Dabei waren seine Augen offen. Als das Team später weggeht, sieht man, dass Daniels Augen geschlossen sind, aber man sieht nicht, dass Kowalski dies gemacht hat. Ja.
Ja, so what? Also,
Keine Ahnung, ich.
off-camera, irgendwas
Ja.
passiert. Wo ist denn das Problem?
Als dieser kleine Junge ins Zelt rennt und Daniel vor den Jafar warnt, ist keine deutsche Synchronisation vorhanden. Okay, ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Auch im Deutschen ruft er: "Der Nier, der Nier." Ja, also Jaffa. Ja, okay. Nee, ist mir gar nicht.
Also, ich glaube, Daniel und das Wort Jafar braucht man jetzt nicht groß übersetzen.
Warte, dann hatte ich hier noch was. Wo ist es genau? Genau, es hat sich nämlich Autor und Co-Executive Producer Joseph Malozzi in einer Nachricht im Gateworld-Forum, damals gab es noch Internetforen, geäußert. Gibt es heute auch noch, ich weiß aber. Die zweite Hälfte der achten Staffel wird riesig, was die Geschichten angeht, die wir erzählen und ihre Auswirkungen auf unsere Charaktere und das Stargate-Universum. Wenn man sich die letzten Episoden ansieht, Reckoning 1 und 2, Threads, Citizen Joe, Mobius 1 und 2, wäre jede davon ein perfekter, passender Abschluss für Stargate SG-1. Ja, gut, das ist immer er, muss jetzt nicht alles von ihm vorlesen. Ich dachte, es haben sich noch andere geäußert. Dann kommen wir zum Zitat der Woche. Thomas, konntest du da was finden?
Ja, die Unterhaltung, wo O'Neill Waffen aushändigt und dann Carter sagt, ha, ich mag jetzt auch nicht wirklich so Pistolen und ja, mag ich auch nicht. Na, wie wär's denn mit Explosivstoffen? Die mag ich schon besser.
Sehr gut.
Also, oder
Ich habe
lieber, ne?
auch was mit Carter und O'Neill. Das ist irgendeine Ahnung, was uns da erwartet. Und Carter, nee, nicht wirklich. Nach dem Videofilm werden wir ich kann das Wort nicht. Entmolekularisiert. Das klingt immer mit einem K zu viel. Über 2000 Lichtjahre durch den Subraum geschickt und dann auf der anderen Seite rematerialisiert. Und Kowalski, also genau, wollte das jetzt auch keiner wissen. Also, finde ich einen klassischen Dialog, passt da auch gut rein. Wir kommen zur Bewertung. Fang du doch mal an. Ich glaube, ich war das letzte Mal dran.
Also letztes Mal hatten wir ja beide, ich glaube, einen Daumen in die Mitte gegeben oder so. Ich weiß nicht, die Folge ist so ein bisschen lahmer. Also, weiß ich nicht. Ja, okay, sie überzeugen T'Challa, warum diese ganze Geschichte überhaupt vonnöten ist. Also, warum müsste man jetzt genau dieses Team. Das, ne, hat uns ja schon in der letzten Folge nicht so ganz überzeugt. Weiß ich nicht, ne? Also, auch der Plan mit dem Stargate unter das getarnte Schiff, damit es nicht. Das auch. Ja, Ich weiß nicht, also ich fand sie irgendwie ein bisschen glamour, dafür ein paar Abzüge, aber knutschend, O'Neill und Sam, das gibt auf jeden Fall Pluspunkte. Ja, wie gesagt, die Folge ist jetzt, es hat sich ja auch im realen Leben nichts für die Serie selber geändert, ne? Also wir haben jetzt nicht nochmal den Oberbösewicht, der neu auftauchte, wir haben keinen Bösewicht, der irgendwie vernichtet wurde, neue Technologie. Okay, wir haben jetzt ein ZPM, aber das hatten sie ja in der letzten Folge auch schon, allein schon durch die Knutscherei, hätte ich gesagt, leichten Daumen nach oben.
Also mir hat es sogar, ich glaube, minimal besser gefallen als Teil 1, nur ein bisschen. Irgendwie von der Action, das ja, war hier irgendwie mal drin. Ja, Effekte waren eigentlich auch gut. Okay, so viel waren es jetzt nicht, aber was ich schön fand, eine Apophis sieht man mal wieder, hat jetzt vielleicht auch nicht so auf dem Tacho gehabt, dass der Schauspieler nochmal auftaucht, auch wenn es nur für 2 Minuten ist oder so. Genau, Funken fliegen, also das war, deshalb hat die Folge schon mal eine bessere Stellung als herkömmliche vielleicht. Deshalb würde ich auch sagen, so Daumen schräg nach oben. Der ganz große Wurf ist es natürlich nicht, weil das in dem Zweiteiler generell auch zu viele Komplikationen, wie wir schon besprochen haben, gab. Aber es ist, würde ich, wenn es jetzt so kommt, würde ich es nicht ausschalten. Und deshalb, ja, kann man machen. Ich finde es auch ein guter Abschluss hier für die 8. Staffel, so eine Doppelfolge. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit unserem Gast Stevie. Und da geht es nämlich wieder in der Pegasus-Galaxie um die Belagerung, die dann endlich mal vor Ort auch passiert, eventuell. Und zwar in die Belagerung, Leerzeichen Teil 2. Mehr muss man da, glaube ich, nicht zu sagen. Und genau, schreibt uns gerne, kommentieren und alles unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr
PayPal habt. 5-Sterne-Bewertungen.
Genau,
ja, über das Profi-Link. Geht's ja nicht, ist ja so programmiert.
Genau, ihr müsst mal gucken, Twitter lohnt sich, glaube ich, nicht mehr, da jetzt lang zu bleiben. Habt ja genug Alternativen an der Hand. Das kann sich ja auch wieder irren, das kann sich auch wieder ändern, aber momentan finde ich es ja nicht so sinnvoll. Wir haben ja genug Social-Media-Kanäle, wo ihr uns folgen könnt.
Dann, genau, ansonsten ja auch genug Podcast-Plattformen, ne? Also
genau,
ja. Müsst es ja jetzt nicht über Social Media abonnieren.
Nee, muss man so bleiben. Nee, aber die das machen wollen, dann eine Nachricht schreiben. Ja. Und ansonsten euch noch einen schönen Restsonntag, wie man so schön sagt.
Genau, aloha he, bis nächste Woche. Ciao.
Aloha he, ja, he, tschüss. Ja, lieber auch. Tschüss. Ja.